ARD.
Hier ans Ufer der Tollense waren wir Anfang Mai 1945 geflüchtet. Meine Mutter und 4 Geschwister. Hier wollte sie ins Wasser springen. Ich habe sie zurückgehalten und dadurch sind meine 3 Geschwister, meine Mutter und ich am Leben geblieben. Noch nach Wochen trieben hier die Leichen an, blau, aufgedunsen.
Man sieht immer wieder diese Bilder vor sich, wissen Sie, man vergisst es nicht, obgleich es bald 50 Jahre her sind. Wenn ich hier hinten rumgehe zu meinem Garten, da sehe ich immer wieder diese Frau.
Mittlerweile verstorbene Zeitzeugen berichten vom wohl größten Massenselbstmord in der deutschen Geschichte. Rund 1000 Menschen nahmen sich im Frühjahr 1945 bei Ende des Zweiten Weltkriegs in Demmin im heutigen Mecklenburg-Vorpommern das Leben. Aus Angst vor der anrückenden Roten Armee. In der DDR durfte über dieses Ereignis nicht gesprochen werden. Erst Mitte der 1990er Jahre wurde es in seinem ganzen Ausmaß publik. Es war mein Kollege Frank Wolfgang Sonntag, der damals die Geschichte ins Fernsehen brachte und mit den Zeitzeugen, die wir eben gehört haben, sprach. 30 Jahre später war Frank nochmal in Demmin und ist diesmal zu Gast in der Podcast-Folge. Hallo Frank.
Hallo Cecilia.
Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Montag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Frank, bevor wir uns ausführlich darüber unterhalten, was die Ereignisse im Frühjahr 1945 mit den Menschen gemacht haben, was die mit der Stadt gemacht haben, welche Auswirkungen die Geschehnisse bis heute haben, was ist denn im Frühjahr 1945 in Demmin passiert?
Die Rote Armee ist vorgerückt nach Deutschland Richtung Berlin und in andere Richtungen, um das Deutsche Reich, was es damals gab, einzunehmen. Und Demmin ist von der Wehrmacht geräumt gewesen. Es gab keine Kampfhandlung in Demmin. Demmin ist von der Roten Armee widerstandslos besetzt worden. Die abrückende Wehrmacht hat hinter sich Brücken gesprengt. Demmin hat 2 größere Flüsse, die Peene und die Tollense, einen dritten noch einen kleineren Trebel. So, und die Brücken sind gesprengt worden, also die Demminer, die konnten vor der Roten Armee nicht fliehen, die konnten die Stadt nicht verlassen. Und die Rote Armee konnte zunächst auch nicht weiterrücken. Die mussten dann erst irgendwie mit ihren Pioniersoldaten Brücken bauen und so weiter. Aber die saßen zunächst fest in der Stadt. So, dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Die Stadt ist angezündet worden und die Bewohner sind zum Teil massakriert worden. Die Frauen vergewaltigt worden, die Geschäfte sind geplündert worden. Und aufgrund dieser furchtbaren Zustände haben sich dann aus Verzweiflung viele Demminer das Leben genommen.
Wann hast du denn das erste Mal von diesen Ereignissen gehört?
Ich habe 1994, also aus heutiger Sicht kurz nach der Wende, also 4, 5 Jahre nach der Wende, davon gehört. Und das war ein Artikel in der Bild-Zeitung. Die hatten sich dieses Themas angenommen. Und das hat mich damals sehr beeindruckt, was ich da gelesen habe. Und dann bin ich nach Demmin gefahren und habe mir vor Ort ein Bild gemacht, habe Leute gesucht, gesprochen. Das war ja damals noch nicht so, dass da jeder ein Funktelefon hatte. Also da hat man noch recherchiert, indem man vor allen Dingen hingefahren ist und persönliche Gespräche geführt hat. Was sowieso, persönliche Gespräche sind immer besser. Und telefonieren ist noch besser als eine E-Mail.
Als du dann da vor Ort gewesen bist, wie haben die Menschen reagiert? Es durfte ja jahrzehntelang nicht wirklich drüber gesprochen werden. Sprechen wir später noch drüber. Dann kommst du und fragst nach diesen schlimmen Ereignissen im Frühjahr 1945. Gab es da eine Offenheit, drüber zu sprechen, vielleicht auch eine Erleichterung? Oder war es vielleicht auch gar nicht so gern gesehen, dass da jemand kommt und nachfragt?
Ich habe Demmin vor 30 Jahren und auch dieses Jahr wieder immer sehr offen erlebt. Die Menschen haben bereitwillig gesprochen, die waren mir gegenüber aufgeschlossen, freundlich, reflektiert in dem, was sie gesagt haben. Ja, also manchmal gibt es das Vorurteil, dass der Mecklenburger etwas in sich gekehrt sei, um es mal freundlich auszudrücken. Diesen Eindruck hatte ich überhaupt nicht. Da war eine große Offenheit und Freundlichkeit da. Ich habe Demmin immer als Stadt, wenn ich dort gewesen bin, sehr angenehm in Erinnerung behalten.
Du hast ja Zeitzeugen gefunden. Einige haben wir zum Eingang gehört. Du hast gesprochen damals, 1994, mit Heinz-Gerhard Quatt. Bevor wir über dessen Schicksal und dessen Leben reden, hören wir uns noch mal an, was der dir 1994 erzählt hat.
Hier ans Ufer der Tollense waren wir Anfang Mai 1945 geflüchtet. Meine Mutter und 4 Geschwister. Hier wollte sie ins Wasser springen. Ich habe sie zurückgehalten und dadurch sind meine 3 Geschwister, meine Mutter und ich, am Leben geblieben. Von hier sind wir dann in die Wiesen geflüchtet. Noch nach Wochen trieben hier die Leichen an, blau aufgedunsen, verfingen sich im Schilf und am Ufer des Flusses.
Im Mai 1945, Frank, war Heinz-Gerhard Quatt 14 Jahre alt und hat diese Geschichte dann, wie muss man sich das vorstellen, jahrelang in sich gehabt und nie erzählt?
Nein, dieser 30. April, 1. Mai 1945 ist für Heinz-Gerhard Quatt das prägende Erlebnis in seinem Leben gewesen. Und er war damals schon 14 Jahre alt, also er hat das alles verstanden und reflektiert. Er hat ja seine Mutter auch von der Selbsttötungsabsicht abgebracht und damit das Leben von sich selbst, seinen Geschwistern und seiner Mutter gerettet. Also er war das älteste Kind. Das hat sein Leben geprägt und er hat auch schon zu DDR-Zeiten mit Menschen gesprochen darüber und hat Daten gesammelt, wie viele Menschen sich das Leben genommen haben. Später dann nach meinem Interview mit ihm hat er auch ein Buch oder sogar 2 veröffentlicht. Also einmal über das alte Demmin, wie es einmal war, und über diese Massenvergewaltigungen und Selbsttötungen. Ja, also er war von Beruf Lehrer, hat sich als Hobby mit der Geschichte seiner Stadt beschäftigt. Er ist auch in Demmin geboren und im Alter von über 90 Jahren dann in Demmin gestorben.
Wir hören ihn jetzt auch nochmal, weil er hat damals auch bei den Aufnahmen 1994 nochmal eine Geschichte aus diesen Maitagen dir erzählt.
Pater Wessels geht in den ersten Maitagen hier auf den Friedhof und findet eine Frau mit ihrem Kind tot vor und daneben 2 kleine Jungen, die jammern, und es stellt sich heraus, die Mutter hatte die ganze Familie vergiftet, bei den beiden Jungen hatte das nicht so gewirkt und sie erwachten nun und hatten neben sich die tote Mutter und das kleine Schwesterchen.
Frank, warum ist es denn jetzt eigentlich so gewesen, dass die Menschen massenweise, man spricht von ungefähr 1000 Todesopfern Suizid begangen haben? Also war das jetzt nur reine Panik oder gab es da ganz reale Gründe?
Es waren reale Gründe, die zu einer Panik geführt haben. Es gab unfassbar viele Vergewaltigungen. Es gab grausame Morde an der Zivilbevölkerung. Es gab Plünderungen. Die Stadt ist angezündet worden. Die Rote Armee saß ja erstmal fest, weil die Brücken gesprengt waren und konnten nicht weiter. Die Bevölkerung konnte auch nicht fliehen aus der Stadt vor den Besatzern. Keiner wusste ja, wie lange das ganze Drama anhält. Ja? Und manche Frauen sind dann mehrfach vergewaltigt worden. Das wurde ja auch als eine Schande angesehen, jenseits der psychischen Belastung und zum Teil der körperlichen Belastung. Also die haben keinen Ausweg mehr gesehen und haben sich dann gemeinsam mit ihren Kindern das Leben genommen. Also eine unfassbare Tragödie. Es ist eigentlich auch unvorstellbar, warum die sowjetische Militärführung vor Ort, also so ein Massaker, so eine Katastrophe zulassen konnte. Nur leider ist das in verschiedenen Städten passiert, in die die Rote Armee eingerückt ist.
Also Demmin war jetzt kein Einzelfall?
Demmin war kein Einzelfall. Demmin ist ein besonders krasser Fall. Wenn man sieht, damals 15.000 Einwohner, ungefähr 1.000 haben sich das Leben genommen. Aber Militärhistoriker gehen davon aus, dass durch das Vorrücken der Roten Armee in Deutschland ungefähr 2 Millionen Frauen vergewaltigt worden sind. Zum Vergleich, die 3 Westalliierten kommen auf eine geschätzte Zahl von 200.000. So, also wir haben einen Faktor 1 zu 10 und die Westalliierten hatten das größere Territorium besetzt. Also das ist schon sehr, sehr furchtbar gewesen. Und wenn ich den Ausflug an der Stelle machen kann, auch das Niederbrennen der Städte, das hatte System. Es ist nicht nur Demmin so angezündet worden, sondern auch andere Städte dort in der Region, Malchin, Neubrandenburg, Prenzlau. Ja, und das sieht man den Stadtkernen noch heute an. Es gibt keine historischen Stadtkerne. Es ging sogar so weit, dass dann ein russischer General aus Moskau den Befehl gegeben hat, das zu unterlassen, weil alles, was besetzt ist, ist ja nur ein russisches oder sowjetisches Volkseigentum. Und das soll nicht einfach durch Zerstörungswut vernichtet werden. Also auch so ein Militärbefehl aus der Roten Armee ist ein Beleg dafür, dass das wirklich passiert ist. Aus blinder Zerstörungswut sind die Städte niedergebrannt worden.
Jetzt gibt es ja oft das Argument und auch als Reaktion auf deinen Beitrag im MDR-Nachrichtenmagazin Exakt gab es das, dass da immer wieder darauf verwiesen wird, dass die deutsche Wehrmacht auch fürchterlich gewütet hat in der Sowjetunion, um es mal salopp zu formulieren, dass quasi natürlich das auch ein Wutausbruch gegenüber der deutschen Bevölkerung gewesen ist.
Das ist sicherlich ein Wutausbruch gegenüber der deutschen Bevölkerung gewesen, nur es trifft dann ja meistens die Falschen. Dass das Deutsche Reich und das Naziregime den Krieg angefangen hat, das ist völlig außer Zweifel. Und gerade im Osten hat sich die Wehrmacht und die nachrückenden Einsatzgruppen des Sicherheitsdienstes ganz anders verhalten als beispielsweise in Frankreich oder in Italien oder in Griechenland. Auch da gab es Kriegsverbrechen, aber auf dem Feldzug nach Osten ist hinter der vorrückenden Wehrmacht, der Sicherheitsdienst der Nazis, die sogenannten Einsatzgruppen, sind die hergezogen und haben die zivile Bevölkerung massakriert. Die waren natürlich offiziell auf der Suche nach kommunistischen Kommissaren und auf der Suche nach Juden auch. Vor allen Dingen diese Einsatzgruppen haben die Kriegsverbrechen begangen und die Verbrechen gegenüber der russischen, weißrussischen, ukrainischen Zivilbevölkerung. Nur, das sind die Männer gewesen, die damals vor Ort waren. In Demmin sind die Frauen zurückgeblieben. Ja, es sind unschuldige Zivilisten. Also letztendlich hat sich die Rote Armee nicht besser verhalten, wie es die Wehrmacht und der SD getan hat. Ja. Und wenn man moralisch überlegen ist, dann vergilt man nicht Gleiches mit Gleichen. Also ein Mörder wird von der demokratischen Justiz auch nicht mit der Todesstrafe bestraft. Also zumindest nicht bei uns in Deutschland.
Man muss trotzdem nochmal darauf hinweisen, es gab in der Sowjetunion zwischen 7 und 28 Millionen Tote während des Zweiten Weltkriegs. Und man spricht auch davon, dass die Hälfte davon Zivilisten gewesen sind. Das ist schon eine enorme Zahl an Menschen, die umgebracht worden sind durch den Krieg, den die Deutschen angefangen haben.
Dieses Leid und dieses Kriegsverbrechen der Deutschen, das soll nicht relativiert werden. Aber wenn wir jetzt über Demmin sprechen, sprechen wir über Demmin und nicht über irgendeine weißrussische Stadt. Ja, das muss man einfach isoliert betrachten können, ohne jetzt irgendwie einen Tenor unterstellt zu bekommen, dass man das ja irgendwie relativieren möchte, dass Kriegsverbrechen der Wehrmacht begangen worden sind. Nein, aber wir sprechen jetzt hier über die Kriegsverbrechen der Roten Armee. Und die hat es eben auch gegeben. Ja, und die Bombardierung Dresdens war auch ein Kriegsverbrechen. Nicht von der Roten Armee, von den Amerikanern und von den Briten. Ja, das muss man isoliert auch besprechen können.
Zurück nach Demmin. Die Rote Armee, die heranrückende, die ist extrem lange dort gewesen in diesem Ort und das hatte auch Gründe, Frank.
Na gut, die Rote Armee konnte nicht weiter, weil die Brücken zunächst nicht existiert haben. Also sie mussten erst mühsam mit ihren Pionierverbänden dann Brücken über die Peene und die Tollense errichten, um dann mit den schnellen Verbänden weiter vorzurücken. Letztendlich, die Besetzung der Minen hat bis 1990 angedauert. Ja. Da erst sind die Russen oder die Sowjetarmee oder die Sowjetunion abgerückt. Und wir haben auch Menschen in den Minen gesagt, ja, sie haben gedacht, jetzt ein Weiterleben unter dieser Russenherrschaft, das kann es nicht geben. Hertha Libo, so wörtlich das Zitat. Ja.
Über die sprechen wir gleich noch. Aber die Deminer hatten auch noch Unglück, weil an ihrem Ort gab es ein Schnapslager.
Dieses Schnapslager fiel den Russen in die Hände. Da gab es ja auch Gerüchte, dass das bewusst überlassen worden wäre, damit die russische Armee oder die sowjetische Armee betrunken ist und demoralisiert. Aber ich glaube, das ist sehr spekulativ.
Ja. Und dann müssen wir noch sprechen über einen Fall, der auch immer wieder als Auslöser dieser Gewalt bezeichnet wird in den Minen, nämlich der Fall des örtlichen Apothekers, der die Führung der Armee eingeladen hatte.
Ja, es gab den Apotheker, Werner Müller hieß er, glaube ich, der war ein strammer Nazi und der hatte die russischen Offiziere zu einer Siegesfeier eingeladen und so getan, als würde er sich ja eigentlich darüber freuen, dass er nun befreit worden ist von dem Nazi-Joch und er hat den Wein vergiftet und da ist mindestens ein sowjetischer Offizier gestorben. Nur reicht das nicht hin, um das Wüten der Roten Armee zu erklären und das Wüten der Roten Armee in anderen mecklenburgischen Städten, die ebenfalls kampflos übergeben worden sind. Das ist sicherlich eine Episode am Rande und sowas hat es gegeben, genau wie aus der Jugendherberge, die damals in dem Luisentor, was heute noch steht, untergebracht worden ist, wohl einzelne Hitlerjungen mit kleinen Flinten auf die vorrückende Rote Armee geschossen haben müssen und da haben die mit dem Panzer zurückgeschossen und dann war das erledigt. Ja.
Und von diesem Wüten hat ja auch Hertha Libo erzählt, von diesem Wüten der Roten Armee. Du hast sie schon kurz erwähnt, dieses Schicksal der Familie von Hertha Libo steht ja durchaus auch symbolisch für viele Familien in den Minen. Und was sie dir 1994 erzählt hat, das hören wir uns jetzt auch gleich nochmal an.
Und meine Schwester war die erste, die vergewaltigt wurde. Und da hat meine Mutter Angst gehabt, dass sie überhaupt nicht mehr lebt. Und wir haben immer wieder an der Tür, haben wir versucht, mit ihr zu sprechen und haben gerufen, antworte doch bitte, aber sie gab keine Antwort. Und da sagt meine Mutter, die ist bestimmt schon tot. Aber sie kam ja am Morgen wieder raus. Da sagte sie, ja, wenn ich raus wollte, wenn ich den Mann mir abwälzen wollte oder was, dann war er eben immer wieder wach und war wieder da. Ich konnte nicht rauskommen.
Sie hat dir dann eben auch von wirklich infernalischen Zuständen berichtet, die damals geherrscht haben müssen in diesen Maitagen.
Wir sahen aber dann hier im Wiesenweg die erste Frau, die wahrscheinlich erstochen war oder was. Aber der hatten sie den Bauch aufgeschlitzt und da war es uns so schlecht, als wir das gesehen haben, dass meine Mutter gesagt hat, wir gehen jetzt über die Bahnschienen rüber und versuchen, in die Münterstraße reinzukommen. Ich sage, man sieht immer wieder diese Bilder vor sich, wissen Sie, man vergisst es nicht, obgleich es bald 50 Jahre her sind. Wenn ich hier hinten rumgehe zu meinem Garten, da sehe ich immer wieder diese Frau.
Obwohl das ja schon 50 Jahre her war, fast 50 Jahre, als du mit Hertha Libo darüber gesprochen hast, merkt man ihr an, dass das immer noch traumatische Erlebnisse sind für Sie.
Ich glaube, Hertha Libo hat das erste Mal so ausführlich über die Erlebnisse 1945 gesprochen. Und das war ein Interview, was ich vor 31 Jahren geführt habe, aber was mir noch sehr präsent vor Augen ist und was ich nie vergessen werde. Also ich hatte am Anfang eine Frage gestellt, so ganz offen, so ungefähr, wie erinnern Sie sich denn an die Ereignisse 1945, als die Rote Armee eingerückt ist in Demmin? Also, und dann erzählte sie, ich habe sie nicht unterbrochen. Dann schwieg sie immer mal kurz dazwischen. Ich habe nichts gesagt, weil das, was sie erzählte, war so ergreifend. Und dann setzte sie immer wieder neu an. Ich habe keine Fragen mehr gestellt, sondern sie hat einfach von sich aus erzählt. Und es war so schrecklich. Und nach dem Interview, letztendlich haben wir beide geheult. Wenn man den O-Ton von Hertha Libo genau hört, sie sagte, und als erstes wurde meine Schwester vergewaltigt. Das heißt, es gab ein zweites, ein drittes vielleicht. Ja. Also sie hat mir das nicht gesagt, aber ich gehe davon aus, dass sie auch vergewaltigt worden ist. Ja. Ansonsten hätte sie nicht gesagt, und als erstes wurde meine Schwester vergewaltigt.
Mittlerweile ist Hertha Libo auch verstorben, genauso wie Heinz-Gerhard Quart. Du bist ja jetzt nochmal da gewesen im Frühjahr, jetzt 2025. Ist das dann eine andere Situation, wenn es kaum noch Zeitzeugen gibt?
Das macht ja solche historischen Beiträge wichtig, weil die Menschen, die was erlebt haben, sterben dann auch irgendwann und es gibt die Zeitzeugen nicht mehr. Ja, ich habe auch auf dem Friedhof geguckt, ob es das Grab von Hertha Libo gibt. Es gab es nicht, weil sie vielleicht nicht auf dem evangelischen Friedhof beerdigt worden ist oder so. Und es gab auch nicht das von Heinz-Gerhard Quatt, weil er wollte anonym bestattet werden oder die Verwandtschaft von ihm wollte das so. Also ich habe keine Spuren mehr von ihnen gefunden, aber ich habe ja dann mit Jüngeren gesprochen, zum Beispiel einem, der ist knapp 30, David Krüger, der beschäftigt sich jetzt so mit der Stadtgeschichte, wie das früher Heinz-Gerhard Quatt getan hat. Und er arbeitet ehrenamtlich im Museum, ist Archivar bei der Kirche und Mitarbeiter einer Landtagsabgeordneten, politischer Mitarbeiter. Also er ist sehr umtriebig. Und er hat auf einer Haushaltsauflösung Brief gefunden aus der Zeit. Der ist irgendwie so 2 Wochen nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee in Demmin geschrieben worden. Und das ist natürlich ein einzigartiges historisches Dokument. Aus dem Brief hat er in dem Fernsehbeitrag auch zitiert.
Wie Sie nun erfahren haben, dass Ihr Geschäft ausgebrannt ist und die Russen Sie da auch so bedrängt haben, hat Karl zu seiner Schwiegermutter gesagt, Sie nehmen Gift. Sie haben sich eingeschlossen und den Kindern gesagt, es wäre ein Schlafmittel, damit sie das Schreckliche nicht sehen. Er hat nichts genommen, sondern hat erst abgewartet, was wird. Gestern Abend ist er rausgekommen und hat gesagt, der kleine Peter ist gleich tot. Und wie der Kleine tot war, hat er sich dann erhängt. Vor unserer Tür war ein Posten. Erst wussten wir es nicht, aber ich musste mal raus und er kam mit. Einer blieb stehen, da wussten wir Bescheid. Die Nacht kann ich nicht schildern, es war zu schrecklich.
Was diesen Brief, den der David Krüger gefunden hat, so wertvoll macht, ist, dass das ein wirklich historisches Dokument ist. Das ist eine Quelle, die aus der Zeit ist. Der Brief ist über 8 Seiten übrigens, 14 Tage nach dem Einmarsch der Roten Armee in Demmin geschrieben worden. So, da ist das Geschehen unmittelbar präsent. Ja, da wird auch geschrieben, was das Brot damals kostete und wem die Frau noch von ihrem Brot was abgegeben hatte und so weiter. Also das ist nicht durch den Erinnerungsfilter von 50 Jahren später geblickt, sondern das ist unmittelbar das, was da passiert ist. Und auch in dem Brief ist von Selbstmorden und von Vergewaltigung die Rede. Die Briefschreiberin ist auch vergewaltigt worden.
Demmin hatte damals rund 15.000 Einwohner, so ganz genau weiß man es nicht, aber ungefähr rund 1.000 Menschen sind damals gestorben durch Suizid bzw. erweiterten Suizid, wenn Eltern, Mütter ihre Kinder mit umgebracht haben. Viele ertrunken, viele sind in die Flüsse gegangen, so wie das Heinz-Gerhard Quatt erzählt hat. Es gab Vergiftungen, Erschießungen, Menschen haben sich erhängt. Da muss es ja fast in jeder Familie eigentlich auch Todesfälle gegeben haben.
Ich habe 2 dieser Zeitzeugen gesprochen, die überlebt haben, aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn eine Mutter ihre sämtlichen Kinder mit in den Freitod nimmt, diese Familie ist dann ausgelöscht. Also diese Familien gibt es dann einfach gar nicht mehr, ja.
Man geht davon aus, dass es rund 1.000 Tote durch diese Suizide und erweiterte Suizide gegeben hat. Es war Kriegsende 1945, Da herrschte auch großes Chaos. Frank, woher weiß man denn überhaupt, dass es so viele Menschen waren? Und woher kennt man die Namen dieser Menschen?
Man kennt nicht alle Namen. Ich habe die Totenbücher gemeinsam mit Heinz-Gerhard Quatt 1994 angeschaut. Da steht dann einfach nur Frau mittleren Alters, ertrunken und so. Und manchmal noch Taschentuch gefunden mit den Initialen so und so. Also die Totenbücher geben einiges her. Und das andere ist die Recherche und das Verdienst von Heinz-Gerhard Quatt, der über Jahrzehnte sich damit beschäftigt hat und versucht hat, diesen Leiden von dem April, Mai 1945 dann quasi die historische Anerkennung zu verschaffen. Also damals war er bei 927 dokumentierten Todesfällen. Heute geht man von rund 1000 aus, es können auch ein paar mehr sein, aber als Richtgröße 1000 und das auf eine Bevölkerungszahl von 15.000 plus Flüchtlinge aus den Ostgebieten, die da in der Stadt waren, die das auch schon mal erlebt hatten, das Wüten der Roten Armee und das ein zweites Mal auch nicht nochmal erleben wollten und wahrscheinlich auch zu den Selbstmordzahlen beigetragen haben.
Wie ist man denn während der DDR-Zeit mit diesen schlimmen Ereignissen im Mai 1945 und mit diesen Vergewaltigungen und Brandschatzungen durch die Rote Armee umgegangen, Frank?
Die dunkle Seite der Sowjetunion und der Roten Armee wurde in der DDR-Zeit nie beleuchtet, sondern es wurde immer eine helle, strahlende Siegerseite und Befreierseite gezeigt, also nach dem Narrativ: Die ruhmreiche Sowjetarmee hat den Hitlerfaschismus besiegt und damit die deutsche Bevölkerung vom Joch der Nazis befreit. Nun muss man sagen, die Nazis hatten glühende Anhänger in der Bevölkerung und viele Mitläufer. Also ich glaube nicht, dass die Mehrzahl der Deutschen sich damals befreit gefühlt hat. Wie gesagt, die Schattenseiten dieses Krieges, die wurden nie benannt.
Durfte man drüber sprechen in Demmin?
Die Leute werden wahrscheinlich drüber gesprochen haben. Es ist auch nichts bekannt, dass irgendjemand für das darüber sprechen irgendwie gemaßregelt oder gar inhaftiert worden wäre. Nur das Ganze ist ja auch so mit Scham und Schande behaftet. Also ich glaube, viel wurde nicht darüber gesprochen. Auch in den Familien, das hört man ja immer wieder, wenn die Großväter oder die Väter im Krieg waren. Die haben nicht gerne darüber gesprochen. Ja, ich kann das auch selbst so nachvollziehen. Also ich spreche auch nicht mit jedem darüber, wie es bei einem Bausoldaten oder im Knast war. Ja. Das hat man in sich und da denkt man auch nicht so gern dran.
Wie gedenkt man denn dieser Toten in Demmin heute?
Es gibt auf dem evangelischen Friedhof einen Gedenkstein, der über dem Massengrab steht. Da sind ja ein paar hundert in einem Massengrab beerdigt worden. Und in der Demminer Stadtkirche, einer sehr schönen neugotischen Kirche, St. Bartholomä, gibt es ein sogenanntes Trauertuch. Da sind in Handarbeit 1000 Kreuze aufgenäht auf dieses Tuch. Und jedes dieser Kreuze ist unterschiedlich und das soll die Unterschiedlichkeit eines jeden Individuums zeigen, was sich damals das Leben freiwillig genommen hat.
Vielen Dank für deine Recherche, Frank, und vielen Dank für dieses Gespräch. Frank Wolfgang Sonntag.
Gerne, Cecilia.
Und auch allen, die zugehört haben, ein herzliches Dankeschön. Den Filmbeitrag von Frank Wolfgang Sonntag sehen Sie in der ARD-Mediathek in der Sendung Exakt vom 9. Juli 2025. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare freuen. Zum Beispiel ist das jetzt auch möglich auf Spotify oder in unserer MDR-Investigativ-Community auf YouTube. Von MDR-Investigativ hinter der Recherche gibt es alle 2 Wochen montags eine neue Folge. Um keine zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es immer in unseren Shownotes und unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Wir hören uns, so Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.